Joe Biden ist Präsident. Die Demokraten haben die Kontrolle im Kongress. Die Machtverhältnisse in den USA sind eindeutig. Oder doch nicht? Schließlich kann jedes Gesetz vom obersten Gericht gekippt werden im Falle einer entsprechenden Klage. Und der Supreme Court ist aktuell eindeutig konservativ dominiert. Wie wirkt sich das auf die Rechtsprechung aus? Darum geht's in dieser Folge von Wieder was gelernt. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify und lassen Sie uns gerne Kommentare und Bewertungen da. Es ist Mittwoch, der 28. Juli. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Die Präsidentschaft von Donald Trump hat in den Vereinigten Staaten tiefe Spuren hinterlassen, die vielleicht größten am obersten Gerichtshof der USA. Trump konnte in seinen 4 Präsidentschaftsjahren 3 Richter in den Supreme Court bestellen: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh und Amy Coney Barrett. Damit hat der republikanische Ex-Präsident das oberste Gericht stramm konservativ ausgerichtet. Chief Justice John Roberts, das ist der Vorsitzende, wurde genauso wie Samuel Alito von George W. Bush ernannt. Clarence Thomas ist seit fast 30 Jahren im Amt. Er bekam die Ernennungsurkunde einst von George Bush Senior überreicht. Auch sie gelten als mehr oder weniger stark konservativ. Den liberal-progressiven Flügel bilden Stephen Breyer, der von Bill Clinton ernannt wurde, sowie Sonia Sotomayor und Elena Kagan, beide von Barack Obama nominiert.
Sie sind auf Lebenszeit ernannt, weil sie eben eigentlich etwas anderes sein sollen als politische, auf Zeit gewählte Vertreter, sondern sie sorgen eben für die Durchsetzung des Rechts. Die Idee dahinter ist gewesen, dass das eben ein unpolitisches Amt letztlich ist, das auch auf Kontinuität ausgerichtet sein sollte und auf eine gewisse Verstetigung. Da sollte sich eben nicht der politische ständige Wandel spiegeln, sondern eine gewisse konservative Ruhe eintreten. Und dementsprechend sind diese Richter und Richterinnen auf Lebenszeit zu ernennen. Das ist heute auch wieder in der Diskussion. Denn dadurch kann eben natürlich für eine sehr, sehr lange Zeit eine sehr, sehr konservative oder eine sehr, sehr progressive Mehrheit gegen eine vielleicht schon längst geänderte politische Mehrheit agieren.
Das war Alexander Thiele. Er ist Staatsrechtler, vertritt derzeit einen Lehrstuhl für öffentliches Recht und Staatsphilosophie an der LMU München und er kennt sich bestens mit dem Rechtssystem der Vereinigten Staaten von Amerika aus. Den US Supreme Court bezeichnet Thiele als das, Zitat, einflussreichste Verfassungsgericht der Welt neben dem Bundesverfassungsgericht. Kein Wunder, schließlich kann das oberste Gericht der USA bei einer entsprechenden Klage jedes vom Kongress verabschiedete Gesetz für verfassungswidrig erklären. Eine Zuständigkeit, die sich der Supreme Court im Jahr 1803 selbst zugesprochen hat.
Und dadurch wird natürlich die Möglichkeit, ein Gesetz, was einem nicht gefällt, was einem nicht passt, im politischen Raum, dann anschließend vor dem Supreme Court anzugreifen, zu einer politischen Option, wenn man so will. So ein bisschen so, wie man das hier eben beim Bundesverfassungsgericht auch sieht, wo ja der Gang nach Karlsruhe der Weg ist, den viele Oppositionsparteien dann gehen, wenn sie im Bundestag verlieren. Man könnte sagen, der Supreme Court ist sozusagen eine Institution, wo der politische Diskurs, die politische Auseinandersetzung mit anderen Mitteln fortgeführt wird. Und das ist natürlich gerade da, wo es besonders umstritten ist, da, wo besonders die jetzt ja sehr gespaltene Gesellschaft in den USA aufeinander trifft, immer ein Ort dementsprechend von großen Debatten und mit großem Einfluss.
Seit der Ernennung von Amy Coney Barrett voriges Jahr als Nachfolgerin der verstorbenen Justizikone Ruth Bader Ginsburg ist der konservative Flügel im Supreme Court klar in der Mehrheit. 6 der 9 Richter werden dem konservativen Lager zugeordnet, 3 gehören eher dem liberal-progressiven Lager an. Während der ersten Sitzungsperiode in der neuen Besetzung hat sich die stark konservative Ausrichtung aber noch nicht so stark ausgewirkt, wie einige das erwartet haben, sagt Alexander Thiele.
Um es zusammenzufassen in einem Satz, es ist weniger schlimm gekommen als befürchtet. Aber man muss natürlich für eine wirkliche Analyse sehr genau hinschauen. Also, wir haben relativ viele Entscheidungen, die völlig unproblematisch 9-0 oder 8-1 ausgehen. Ja? Das sind deutlich mehr als die Hälfte der Entscheidungen, die entsprechend also nicht an dieser Scheidelinie 6-3 in irgendeiner Form orientiert sind. Man muss aber dazu wissen, dass der Supreme Court natürlich nicht nur Verfassungsgericht, sondern auch normales Instanzgericht ist. Also sehr viele Fälle ganz tolle technische Dinge betreffen, die überhaupt nicht umstritten sind, wo auch gar keine Ideologie sich auswirken könnte.
Der Staatsrechtler merkt an, dass die, Zitat, Handlungsweisen von Verfassungsrichterinnen und Richtern komplexer sind als ihre vermeintlich politische Ausrichtung. Alle verfügen über viele Jahre juristische Erfahrung. Natürlich sei auch ein gewisses Amtsverständnis und Respekt vor ihren Kolleginnen und Kollegen vorhanden. Die Richter seien deshalb häufig auf Kompromisse aus, anstatt Ideologien in Urteile zu schreiben. Bis zum letzten Tag der vergangenen Sitzungsperiode. Es ging um die Wahlgesetze in Arizona, ein Bundesstaat, den die Demokraten bei der letzten Präsidentschaftswahl nach Jahrzehnten republikanischer Dominanz zurückgewonnen hatten. Dort war 2016 ein Gesetz verabschiedet worden, das es verbietet, Briefwahlunterlagen über Dritte einzureichen. Auch der Ort der Abgabe wurde eingeschränkt. Offizielle Begründung: Wahlbetrug verhindern. Ein Gericht urteilte zunächst, durch das Gesetz würden vor allem Schwarze, Latinos und Indigene benachteiligt. Der Supreme Court hatte das letzte Wort und entschied sich mit einer 6-3 Mehrheit für die Beibehaltung des Gesetzes. Die 6 konservativen Richter waren in diesem Fall auf einer Linie. Die konservative Mehrheit des obersten Gerichtshofs beginnt, ihre Muskeln spielen zu lassen, schrieb das US-Politikportal 538.
Und das gibt möglicherweise einen Ausblick auf das, was kommt. Denn in der folgenden Periode kommen die wirklich gravierend umstrittenen Entscheidungen zum Supreme Court, die zum einen das Recht auf Abtreibung betreffen und zum anderen das sogenannte Second Amendment, also das Recht, Waffen zu tragen. Darüber hinaus wird es wahrscheinlich auch weitere Entscheidungen zu den Wahlgesetzen der Bundesstaaten möglicherweise geben. Also dort zeigt sich vielleicht sozusagen nach einer gewissen Eingewöhnungsphase erstmalig, was diese konservative Mehrheit eigentlich bedeutet. Denn trotz all dieser, ich sage mal, auf Kompromisshaftigkeit ausgerichteten Entscheidungen und des nicht so stark ideologisch gefärbten Supreme Court auf den ersten Blick, stellt man trotzdem, wenn man genauer hinschaut, fest, dass es die klassischen konservativen Richtungsentscheidungen dann doch immer wieder gibt.
Das ist eine Art Vermächtnis von Donald Trump. Der Ex-Präsident habe sich ein konservatives Denkmal gesetzt, sagt Experte Thiele. Die Statistik zur abgelaufenen Sitzungsperiode unterstreicht das. Der Supreme Court hat von Oktober bis Mai 69 Fälle behandelt. Die von Trump ernannten Richter Kavanaugh, Barrett und Gorsuch waren in fast allen Fällen mit ihrem Votum auf der Seite der Mehrheit. Kavanaugh hat eine Quote von 97%, Barrett liegt bei 91% und Gorsuch bei 90%. Lediglich Chief Justice Roberts kommt ebenfalls auf 91%. Die von Clinton oder Obama ernannten Richter sind in dem Ranking auf den letzten drei Plätzen, kommen nur auf Werte zwischen 69% und 76%.
Trump müsste eigentlich sehr glücklich sein. Nun ist die Mehrheit nicht immer die, die er sich vielleicht gewünscht hat, aber die Personen, die er ausgesucht hat, sind tatsächlich die, die also den Gerichtshof so ein bisschen prägen. Sie sind noch nicht so hundertprozentig stramm konservativ, wie Trump sich das vielleicht gewünscht hat. Aber sie sind die zentralen Figuren. Dazu kommt dann natürlich noch John Roberts, der Chief Justice. Und dann spielt von den Liberalen Stephen Breyer eine große Rolle. Aber trotzdem, Trump hat hier was geschafft durch Zufall und durch unglückliche Todesfälle, muss man ja leider sagen, am Supreme Court, was mit Sicherheit seine Zeit sozusagen nachprägen wird. Und wenn es dann tatsächlich dazu käme, dass also diese Richterinnen und Richter dann auch daran beteiligt sind, wie eine Entscheidung Roe versus Wade aus dem Jahr 73, also das Abtreibungsrecht, das da etabliert wurde, gekippt wird, dann wird das sicherlich auch politischen Auftrieb für einen Donald Trump liefern, weil er natürlich sagen kann und auch zu Recht sagen kann, das habe ich jetzt hiermit initiiert.
Auch aus diesem Grund hat Trumps Nachfolger Joe Biden eine Kommission ins Leben gerufen, die untersuchen soll, ob der Supreme Court neue Köpfe und Regeln braucht. Vor allem der linke Parteiflügel der Demokraten drängt auf eine Vergrößerung des Gerichtshofs, um eine liberale Richtermehrheit herzustellen. So soll der Supreme Court nach dem Willen einiger Kongressabgeordneter von 9 auf 13 Richter vergrößert werden. Dass sie mit dem Vorstoß Erfolg haben, gilt aber als ausgeschlossen. Auch Biden hält wenig davon, die Republikaner sowieso nichts.
Verfassungsgerichte sind ja, wie man so schön sagt, counter-majoritarian institutions, also gegen mehrheitliche Institutionen. Es ist ja gerade ihre Idee, dass sie der Mehrheit über die Auslegung der Verfassung und den Rahmen der Verfassung Grenzen setzen sollten. Sie sind ja keine klassisch repräsentative Institution, die die Mehrheiten dann des Kongresses spiegeln sollte. Das wäre ja geradezu kontraproduktiv, wenn man darüber nachdenken würde, denn der Supreme Court ist ja eine Kontrollinstanz. Zu einem Problem wird es aber dann natürlich, wenn sozusagen sagen, das, was der Supreme Court macht, gar nicht mehr Minderheitenschutz im klassischen Sinne ist, sondern eigentlich, wenn man so will, Schutz bestimmter Klasseninteressen eher ist als eigentlicher Minderheitenschutz.
Entscheidend sei die Frage, welches Verständnis von Verfassungsrecht die Richter an den Tag legen. Zu seiner Überraschung, wie Alexander Thiele sagt, sei bei Amy Coney Barrett und Brett Kavanaugh noch ein, Zitat, gewisses institutionelles Verständnis vorhanden. Ob das bleibt, ist eine andere Frage, so der Jurist.
Der Supreme Court ist latent konservativ und leider nicht davor gefeit, dass das dann auch tatsächlich politisch wirklich genutzt wird, um andere, ich sag mal, sehr konservative Politiken durchzudrücken.
Die nächste Sitzungsperiode ab Oktober wird endgültig Antworten liefern auf die Frage, wie sehr die konservative Ausrichtung das Gericht prägt. Abtreibungsgegner und Waffennarren sehen eine große Chance gekommen und Donald Trump bekommt möglicherweise neuen Auftrieb. Das war wieder was gelernt mit einem Blick auf den US Supreme Court. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.